Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts der Bundesfachstelle Linke Militanz. Die Bundesfachstelle wird gefördert im Rahmen von Demokratie leben, einem Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. In den bisherigen Podcast-Folgen ging es vor allem um einzelne konkrete Phänomene im Bereich unserer Arbeit. Heute wollen wir eine kleine Reihe über und mit unseren Kolleginnen aus der politischen Bildungsarbeit beginnen. Dafür begrüße ich als erstes unsere ehemalige Kollegin Anne-Kathrin Meinhardt, die uns leider letztes Jahr aus beruflichen Gründen verlassen hat. Hallo Anne-Kathrin.
Hallo, schön, dass ich nochmal bei euch sein kann und vor allen Dingen danke für die Einladung.
Und ich begrüße unsere Kollegin Birgit Redlich. Hallo Birgit.
Hallo, ich freue mich, dass wir unsere Arbeit in der politischen Bildung im Bereich linke Militanz heute vorstellen dürfen.
Ihr beide arbeitet oder habt sehr lange am Institut für Demokratieforschung in Göttingen gearbeitet, an der ja auch die Bundesfachstelle angesiedelt ist. Daher habt ihr auch beide den Beginn der Bundesfachstelle sehr gut mitbekommen und seid dann auch beide Teil des Teams geworden. Ihr habt euren Forschungsschwerpunkt in der Bildungsforschung und seid nicht nur in der Bundesfachstelle aktiv bzw. aktiv gewesen, sondern auch in der institutsansässigen Kinderdemokratie. Für die Bundesfachstelle habt ihr unter anderem den Workshop Politischer Protest am Beispiel der 68er-Bewegung konzipiert und ihr habt letztes Jahr den Sammelband Linke Militanz pädagogische Arbeit in Theorie und Praxis im Wochenschau Verlag herausgegeben. Über beides wollen wir heute etwas genauer reden. Bevor ich aber zu den konkreten Fragen an euch beide komme, noch ein paar kurze einführende Worte für Sie, liebe Zuhörerinnen, zur politischen Bildungsforschung und zur Arbeit im Bereich Links. Politische Bildungsarbeit in diesem Bereich ist oftmals mit Vorurteilen und der Frage verbunden, ob es sich hierbei nicht um Präventionsarbeit gegen Linksextremismus handeln sollte oder aber mit der entgegengesetzten Frage, ob es überhaupt Angebote in diesem Forschungsbereich brauchte. Auch ihr beide, Anne-Kathrin und Birgit, habt euch mit diesen Punkten beschäftigt und dabei als erstes festgehalten, dass es zunächst einmal generell wenig politische Bildungsangebote in diesem Bereich gibt. Und auch, dass es schwer ist, in diesem Bereich überhaupt Ideen und Konzepte der politischen Bildung umzusetzen. Ihr habt euch daher ausführlich mit den grundlegenden Fragen von pädagogischer Arbeit im Bereich Links befasst und diesen Arbeitsbereich, der ja wie schon erwähnt gespaltene Positionen hervorruft, für die Bundesfachstelle genauer definiert. Dazu gehört unter anderem auch, dass sich unsere Arbeit vom Präventionsansatz distanziert. Hieran anschließend würde ich euch daher auch als erstes bitten, den Zuhörerinnen genauer zu erklären, was denn mit dem Präventionsansatz eigentlich gemeint ist und warum ihr euch davon distanziert.
Ja, ich schiele gerade mal kurz in den von dir angesprochenen Sammelband und da heißt das Kapitel tatsächlich politische Bildungsarbeit links abseits von Prävention, eine Einleitung. Und das heißt so nicht ohne Grund, denn dem Wort Ursprung von Prävention nach bedeutet es zuvorkommen oder verhüten. Und die mit diesem Begriff einhergehende Intention ist also defizitäre oder von der Norm abweichende, unerwünschte Verhaltensweisen mit Hilfe von Präventionsangeboten zu verhindern. Genau, das wird dabei nach Kaplan auf drei Ebenen unterschieden von Prävention. Und zwar als erstes die primäre Prävention. Das heißt, die setzt an, bevor es zu unerwünschtem Verhalten kommt. Dann gibt es die sekundäre Prävention. Das heißt, das ist bei den ersten Anzeichen. Da geht es darum, die Verfestigung zu verhindern. Dann gibt es noch die tertiäre Prävention. Das ist, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, da geht es darum, die Ausprägungen abzumildern. Unter diese Form der Prävention fallen zum Beispiel Aussteigerprogramme. Und wenn wir nun also Prävention im Bereich der linken Militanz anbieten, dann würde ich damit sagen, dass ich ein unerwünschtes Verhalten versuche vorzubeugen oder zu verhindern. Und dadurch stigmatisiere ich unter Umständen linke Gruppierungen und Bewegungen, die völlig grundgerechtskonform arbeiten. Und deshalb haben wir für uns entschieden, dass wir nicht Prävention machen, sondern dass wir uns im Bereich der politischen Bildungsarbeit verorten.
Was ich dabei ganz spannend noch finde und ergänzen möchte, ist, dass manche Analysen sogar darauf hinweisen, dass verweigerte politische Kommunikation oder auch Prozesse der Ausgrenzung aus dem öffentlichen Diskurs, Stigmatisierung, all sowas, vielleicht auch verstärkte staatliche Repression, genau dieses militante Verhalten, diesen militanten Protest hervorriefen, die sie eigentlich versuchen zu verhindern. Also genau das Gegenteil bewirken dessen, was gewollt ist. Und insofern ist es eigentlich Ziel, dass wirksame Prävention immer in einem offenen Dialog stattfindet. In unserem Bereich wäre es dann jetzt so, dass sekundäre und Tertiärprävention weltanschaulich motiviert ist und in dem Fall für uns auszuschließen ist. Was ich dabei aber betonen möchte, ist, dass wir trotzdem den Präventionsansatz in der politischen Bildungsarbeit generell keineswegs ablehnen. Im Gegenteil, dass er an gewissen Stellen sinnvoll ist.
Okay, nach dieser Einführung würde mich jetzt vor allem interessieren, wie denn dann die pädagogische Arbeit im Themenfeld links aussehen könnte und welchen Ansatz ihr in diesem Bereich präferiert, da es ja doch so scheint, als ob der Präventionsansatz ja nicht gerade einfach zu bearbeiten ist oder beziehungsweise das ganze Feld nicht einfach zu bearbeiten ist.
Ja, genau, das ist die Sache. Deswegen haben wir zunächst eine Literaturrecherche gemacht, auf Grundlage derer wir dann ein eigenes Konzept erstellt haben. Also dabei ging es darum, dass wir uns sowohl die Modellprojekte aus diesem Themenkomplex angeschaut haben, aber auch Best-Practice-Beispiele aus der politischen Bildung allgemein. Und noch dazu kamen dann Radikalisierungsverläufe, die wir uns angeguckt haben, um dann daraus ein eigenes Konzept zu erarbeiten. Was an dieser Stelle wichtig ist, also der vom Verfassungsschutz geprägte Begriff eignet sich für unsere Arbeit nicht. Und es muss sich auch mit der Extremismustheorie kritisch auseinandergesetzt werden. Das haben nämlich auch Maximilian Fuhrmann und Martin Hünemann in der ersten Förderperiode des Programms Initiative Demokratie stärken schon herausgearbeitet. Also es ist eben so, dass wir nicht rechts und links gleichsetzen wollen, weil es dazu einfach viel zu starke ideologische Unterschiede gibt. Linke oder auch radikal linke Ansichten sollen ja diskutiert werden. Sie sind nicht pauschal demokratieschädlich, sondern im Gegenteil. Also es besteht ja das Recht auf gesellschaftskritische Positionen und auch deren Vertreten in der Diskussion. Das garantiert das Grundgesetz ausdrücklich und ist wichtig.
Genau, eine wichtige Grundlage der politischen Bildungsarbeit, die wir machen, ist der Bertelsbacher Konsens. Das heißt, wir möchten unsere Meinung niemandem aufzwingen und wir behandeln Themen kontrovers und von allen Blickrichtungen aus. Das führt dann auch zum nächsten Punkt, dass wir uns entschieden haben, phänomenübergreifend zu agieren. Das bedeutet, wir erarbeiten Materialien, die es ermöglichen, ein Phänomen von allen Seiten aus zu betrachten. In unserem Beispiel geht es um Protest und dieser kommt in allen politischen Einstellungen, in allen Generationen, in allen Schichten vor, jeweils in unterschiedlichen Ausprägungen. Und somit können eben alle Jugendlichen unabhängig von ihrer politischen Einstellung einbezogen werden in unsere Bildungsangebote. Das ist ein Riesenmehrwert für uns. Da wir uns oft für den Raum Schule entscheiden in der politischen Bildungsarbeit, bedeutet das auch, dass wir die Möglichkeit haben, dann alle Jugendlichen zu erreichen. Denn ungeachtet ihrer politischen oder weltanschaulichen Einstellung werden sie dort gemeinsam beschult. Natürlich ist es so, dass wir ab Klasse 11 nicht mehr alle Jugendlichen in einer Schulform erreichen können. Aber nichtsdestotrotz haben wir eben eine sehr heterogene Zielgruppe dadurch. Was sich beim Thema phänomenübergreifend Arbeiten als Themenkomplex anbietet, sind sogenannte Brückennarrative. Das ist ein Begriff, der von David Meyering und Naika Forutan geprägt wurde. Und das sind phänomenübergreifende identitätsstiftende Erzählungen. Das heißt, das können verbindende Elemente sein für die Radikalisierung von Gruppen, die also über einzelne Gruppen hinauswirken. Das können zum Beispiel auch die Themen Antisemitismus oder Antifeminismus sein.
Insofern muss man sich immer dieses sehr diverse Feld, dieses sehr diverse Phänomen bewusst machen. Und dadurch kommt es auch oder kann es leicht passieren, dass es schwierig ist, eine differenzierte eigene Meinung zu dem Thema aufzubauen, zu erstellen, weil es halt heterogene Gruppen gibt und heterogene Standpunkte, kontroverse Standpunkte. Vielleicht nochmal zusammengefasst, also was uns dabei wichtig ist, eine Distanzierung und ein kritischer Umgang mit dem Linksextremismuskonzept. Wir wollen statt Prävention politische Bildungsarbeit machen. Es ist phänomenübergreifend. Wir sind mit unserem Konzept in der Schule gewesen, aber arbeiten auch außerschulisch und legen Wert auf Kompetenzförderung, beispielsweise Urteilsbildung und Demokratieförderung.
Nun habt ihr ja selbst den Workshop Politischer Protest am Beispiel der 68er-Bewegung geplant, umgesetzt und dann auch im Nachgang direkt von den Lehrkräften evaluieren lassen. Bevor ich konkrete Nachfragen zu eurem Feedback habe, das ihr eingeholt habt, könntet ihr kurz vorher noch erklären, weshalb ihr selbst einen Workshop konzipiert habt und warum ihr euch ausgerechnet oder warum ihr euch für das Thema Protest entschieden habt?
Also das lag daran, wie eben schon eingangs beschrieben, es gibt wenige Initiativen in diesem Bereich, die sich überhaupt mit der Bildungsarbeit beschäftigen. Und es gibt auch wenige Angebote, die man dort findet und vor allem wenig frei Verfügbares. Das heißt, die Anbieter, die Vereine oder Ähnliches, die schon mal etwas angeboten haben, haben das nicht unbedingt aufgearbeitet. Also es ist ganz wenig Material frei verfügbar, sodass man sich angucken könnte, was für Bildungsarbeit wurde denn im Bereich der linken Militanz in den letzten, sind ja mittlerweile 10 Jahre seit dem Beginn von Initiative Demokratie stärken, was ist da passiert? Wenn ja, also wenn man etwas findet, dann sind es meistens nur Projektberichte, auch sehr, sehr kurz und vor allem keine Evaluationen dazu. Das heißt, es ließ sich nie etwas dazu finden, wie ist das Feedback der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte oder Ähnliches gewesen. Und die Materialien, die man sich im Detail anschauen konnte, die widersprechen zum Großteil unseren aufgestellten Leitlinien und unseren Ansprüchen. Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen einfach mal Daten in diesem Bereich. Und das war der Auslöser, dass wir gesagt haben, wir machen selber etwas, wir konzipieren selber ein Angebot. Das ist dann eben der Workshop gewesen und evaluieren das Ganze, damit wir mal einen kleinen Datensatz zumindest haben.
Naja, und das Thema Protest haben wir gewählt, weil es ja ein sehr, sehr präsentes Thema in den Medien ist und auch ein sehr relevantes Thema, immanent wichtig für die Demokratie, wo dann die Meinungsäußerung sichtbar auf die Straße getragen wird von einer ja in Teilen sehr breiten Masse. Und dieses Thema, also Protest als Thema, kommt einfach in der Schule leider häufig zu kurz, sodass uns wichtig ist, dieses Thema den Schülerinnen und Schülern aufzuzeigen.
Was, glaube ich, noch wichtig zu ergänzen ist, dass das Thema Protest ein Thema ist, bei dem sich Lehrkräfte kaum trauen, das Thema anzufassen, weil es so komplex ist. Gerade linker Protest ist ein irrsinnig komplexes Themenfeld. Also Lehrerinnen und Lehrer haben Respekt vor dem Thema und sich damit im Unterricht auseinanderzusetzen, weil es so vielschichtig ist und weil viele Sachen aufkommen, bei denen sie sich unsicher sind, wie sie sie beantworten sollen. Also beispielsweise, wenn wir uns dann beim zivilen Ungehorsam befinden. Das sind einfach auch juristische Themen und muss als Lehrkraft, habe ich kein Jurastudium absolviert, das habe ich auch nicht. Und kann dann halt einfach teilweise auch schwer Stellung dazu beziehen. Und es ist halt aber eben dieses Thema, was für die Jugendlichen auch relevant ist. Und deshalb wollten wir eben bei dem Thema, zu dem es wenig Unterrichtsmaterialien gibt, ansetzen, um den Lehrerinnen und Lehrern mal eine Hilfestellung zu geben, wie man dieses Thema in die Schule reintragen kann, auch wenn man selber vielleicht das Gefühl hat, dass man sich damit nicht ganz so sicher fühlt.
Anschließend an das Thema Protest, warum habt ihr euch für die 68er entschieden und nicht etwa für einen aktuelleren Protest oder eine aktuellere Bewegung wie Fridays for Future?
Naja, zunächst einmal 68 war ein spezifisch linker Protest. Das haben ja auch diverse HistorikerInnen schon hervorgehoben. Es war ein Beginn von einem großen Protest und auch einem relativ großen Aufbegehren gegen die Elterngeneration, aber auch gegen die ältere Generation, also gegen diejenigen, die die Idee des Nationalsozialismus mitgetragen haben, gegen alte Vorstellungen, gegen die damaligen Lebensbedingungen in unterschiedlicher Art und Weise, aber auch internationale Themen wie beispielsweise der Vietnamkrieg wurden damit angesprochen und kritisiert. Also diese Proteste haben sehr vieles in Gang gebracht. Sogar heute noch sind ja Einflüsse der sogenannten Alt-68er noch zu spüren. Einige oder sogar viele von denen sind dann in die Politik oder Bildung gegangen, sodass es insgesamt ein sehr radikaler linker Protest war, der auch neue Formen des Protests mit sich gebracht hat und aufgezeigt hat. So aus heutiger Perspektive kann man vielleicht sagen, naja gut, so richtig radikal war es nicht immer, wenn die dann teilweise da auf den Straßen Minirock angezogen haben als Zeichen des Protests. Aber das muss man im historischen Kontext betrachten. Zu den damaligen Zeiten war das durchaus ein starkes Aufbegehren.
Ja, nun sind unsere Zuhörerinnen nach euren Berichten bestimmt schon sehr neugierig zu wissen, wie denn der Workshop eigentlich abläuft und welche Methoden ihr genau genutzt habt.
Ja, ich versuche mal einen kurzen Ablauf von unserem Workshop zu skizzieren. Und zwar ausgehend von unseren gewählten Leitlinien und dem Thema Protest. Anhand der Thematik eben der Studierendenproteste rund um das Jahr 1968 haben wir dann einen 90-minütigen Workshop für Schülerinnen und Schüler entwickelt. Mit dem Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Protestformen und verschiedene Perspektiven darauf kennenlernen und den Einsatz von Protest auch reflektieren und bewerten können. Wir steigen ein bei dem Workshop mit einem sehr kurzen Film, der Originalbilder der Zeit zeigt, und dann in den 3 Minuten, die der dauert, skizziert er ganz gut, warum und wofür die 68er sich eingesetzt haben und auch wie sie das getan haben. Zu dem Film gibt es so ein Bingo-Spiel, wie man das kennt, dass man Sachen abkreuzt und dann ganz laut Bingo rufen darf, wenn man 5 in einer Reihe hat, um das Ganze eben so ein bisschen interaktiver zu gestalten. Und anschließend gibt es dann eine Gruppenphase, in der die Jugendlichen selber in die Rolle der Studierenden schlüpfen. Und sie probieren verschiedene Formen des Protests aus, die müssen sie darstellen und später dann der großen Gruppe vorspielen. Die unterschiedlichen Formen des Protests, die sie dadurch kennenlernen, durch dieses szenische Spiel, was wir da mit drin haben, das wie zum Beispiel eine Demonstration, Sachbeschädigung, Flyer verteilen, die ordnen sie dann später ein in ein Raster, was aus den Achsen friedlicher bis konfrontativer Protest und individueller bis kollektiver Protest besteht. Und dieses Raster ist dann auch so ein bisschen das Herzstück, denn man macht das erst individuell und nimmt die einzelnen Protestformen und ordnet die ein. Und danach machen wir das gemeinsam als Gruppe. Und dabei kommen dann einfach viele spannende Diskussionen auf. Also zum Beispiel, wie kollektiv ist eigentlich eine Demonstration? Also wie viele Personen braucht man dazu? Und manchmal auch sowas wie, dass Jugendliche sagen, sie empfinden Demonstrationen gar nicht als einen friedlichen Protest, sondern eben als einen eher konfrontativen, was sie dann aber selber oft auch reflektieren, dass das zum Beispiel an der Darstellung in den Medien liegt. Also da kommen wirklich spannende Diskussionen in diesem Raster auf. Und sie bewerten dort die Protestformen und überlegen sich eben, nach welchen Kriterien bewerte ich denn die Protestform. Und den Abschluss bildet dann eine individuelle Einschätzung zum Thema Protest.
Du hattest ja auch eben nach den Methoden gefragt. Da würde ich gerne noch ergänzen. Wir haben es ja mit dem szenischen Spiel versucht, diese unterschiedlichen Protestformen von den Schülerinnen und Schülern darstellen zu lassen. Also das ist ja Theaterpädagogik. Da gibt es natürlich 2 Formen. Einmal so den Theaterbesuch, aber bei uns war es jetzt das szenische Spiel, also das eigene szenische Spiel. Und das eignet sich einfach ganz toll, weil es in der politischen Bildung, aber auch abseits der politischen Bildung, sämtliche oder sehr, sehr viele Themen abbilden kann. Wenn man es jetzt in der politischen Bildung benutzt, dann hat es den Vorteil, dass es ja ein Gemeinschaftsprozess ist. Also beim Theaterspielen kommen einfach mehrere Menschen, mehrere Jugendliche zusammen. Es braucht Regeln, um diesen gemeinschaftlichen Prozess durchführen zu können. Diese Regeln können beispielsweise von den Schülerinnen und Schülern schon selbst erstellt werden, sodass man da schon einen politischen Prozess mit hat. Die Schülerinnen und Schüler können Teilhabe erfahren. Und bei uns ganz konkret in dem Workshop, es ist handlungsorientiert, also sie sind aktiv, sie können mit dem ganzen Körper, also ganzheitlich, diese Protestform ausleben, aber auch einen Perspektivwechsel einnehmen, indem sie sich in ihre Rolle hineinversetzen und dann aus dieser unterschiedlichen Perspektive nochmal einen anderen Blick auf die Proteste einnehmen. Insofern ist es sehr vielschichtig und hilfreich, um solche Themen wie Proteste beispielsweise zu bearbeiten.
Ja, liebe Zuhörerinnen, falls Sie sich die Handreichung zum Workshop, die alle Hintergründe, Abläufpläne, Methoden und Arbeitsblätter enthält, gerne selbst ansehen wollen, können Sie sich diese gerne kostenlos auf unserer Homepage herunterladen. Wir sind aber natürlich noch nicht am Ende unserer Podcast-Folge, denn wie ich es schon angedeutet habe, habt ihr auch mit den Lehrkräften geredet und euch direkt ein Feedback geholt. Könntet ihr dieses kurz darstellen?
Genau, wir haben im Anschluss an den Workshop dann mit der jeweiligen Lehrkraft ein kurzes Gespräch, so 30 Minuten geführt. Natürlich war das auf freiwilliger Basis, also wir haben sie vorab gefragt, ob das möglich ist, haben auch bei der Landesschulbehörde eine Genehmigung geholt, haben dann mit ihnen gesprochen und dementsprechend hatten wir dann 9 Interviews, mit denen wir weiterarbeiten konnten.
Das Ziel war ja zum einen, ein Feedback für die Lehrkräfte zum Workshop zu bekommen, aber auch eine Verbesserungsvorschläge zum Workshop zu haben für uns. Wir haben sie gefragt, warum sie mit ihrer Schulklasse an dem Workshop teilgenommen haben. Da haben viele gesagt, dass es passend zu der Fridays for Future Entwicklung war. Da muss man dazu sagen, wir haben den Workshop durchgeführt kurz vor den Sommerferien im Jahr 2019. Und genau, die Lehrkräfte haben auch gesagt, Protest kommt sonst kaum im Politikunterricht vor, ist aber eben ein Thema, was für die Jugendlichen durchaus Relevanz hat. Dann haben wir noch nachgefragt, ob eigentlich in ihrer Aus- oder Fortbildung, also der Lehrkräfte, das Thema 68 thematisiert wurde. Da haben sie auch gesagt, das wurde kaum bis nie, also die überwiegende Mehrzahl war tatsächlich bei nie thematisiert. Wenn Sie sich mit diesem Thema beschäftigt haben, dann war das im Zweitfach Geschichte zum Beispiel oder in Ihrem eigenen Studierendenleben. Wir haben Sie noch gefragt, ob die Lehrkräfte einschätzen können, wie das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler ist. Und da haben Sie gesagt, zum Thema oder zum Themenkomplex 1968 gibt es bei den Schülerinnen und Schülern kein Vorwissen, auf das man zurückgreifen kann. Beim Thema Protest haben Sie gesagt, dass die Schülerinnen und Schüler schon klassische Protestformen wie Demonstrationen kennen durch die Aktualität, einfach auch dadurch, dass eben Fridays for Future zu dem Zeitpunkt noch sehr aktiv war und sie aber ansonsten so politische Beteiligung im Allgemeinen, also sprich auch sowas wie Wahlen, das Dinge sind, die präsent sind. Wir haben Sie gefragt, wie Sie den Lernzuwachs einschätzen. Da haben sie gesagt, das ist realistisch. Man muss immer bedenken, dass es nur 90 Minuten sind, also wirklich eine sehr kurze Einheit. Sie haben Protestformen kennengelernt, die Schülerinnen und Schüler. Das Spannungsfeld von einzelnen Protestformen wurde aufgezeigt. Sie wurden dazu angeregt, nachzudenken, einzuordnen und auch zum Beurteilen. Aber die Lehrkräfte haben uns auch zurückgemeldet, dass es ein sehr komplexes Thema ist, was wir da sehr knackig in den 90 Minuten verpackt haben. Das heißt, man kann mit einem Lernzuwachs rechnen, ja, aber in 90 Minuten eben nicht so ein hoher plus dieses komplexe Thema, was dazukommt. Was wir auch gerne noch wissen wollten, Anne-Kathrin hat ja gerade nochmal die Vorteile von so theaterpädagogischen Methoden beleuchtet gehabt. Das heißt, uns waren diese Vorteile klar, deshalb haben wir uns für diese Methode des szenischen Spiels entschieden. Die Frage war, wie finden die Lehrkräfte das eigentlich? Und da war die Rückmeldung, dass sie szenische Spiel oder generell theaterpädagogische Methoden im Politikunterricht selten bis gar nicht eingesetzt haben, wenn überhaupt dann in anderen Fächern wie zum Beispiel Deutsch. Und dass im Politikunterricht, wenn überhaupt mal so eine Methode wie dann das Planspiel, wo man ja auch dieses Rollenspiel mit drin hat, vorkommt. Aber mit so kurzen szenischen Spielsachen haben die bisher nicht gearbeitet. Alle Lehrkräfte waren begeistert davon, wie die Jugendlichen mitgemacht haben. Und auch das ist ein Impuls in die richtige Richtung innerhalb des Workshops gegeben hat. Dann haben wir noch generell zu so einer Abschlussbewertung oder haben wir um so eine Abschlussbewertung gebeten. Und da haben sie gesagt, der Workshop war lohnend, er war sehr aktivierend durch die Methodenvielfalt, aber auch, dass sie sich jetzt noch eine Vertiefung wünschen würden.
Wie schon erwähnt, habt ihr für den Workshop auch eine ausführliche Handreichung erarbeitet. Seid ihr denn noch am weiteren Feedback interessiert?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben den Workshop ja so detailliert in der Handreichung aufgearbeitet, weil wir gerne möchten, dass er durchgeführt wird von Lehrerinnen und Lehrern und von politischen Bildnerinnen und Bildnern. Und wir freuen uns über Rückmeldungen bei der Durchführung, über Kritik, Dinge, die gut funktioniert haben, die nicht so gut funktioniert haben, weil wie eingangs beschrieben, gibt es eben wenig Materialien. Und deshalb haben wir gesagt, wenn wir etwas machen und das funktioniert ja auch noch gut, wie wir selber festgestellt haben, dann möchten wir das eben gerne noch mehr Menschen zur Verfügung stellen.
Ja, leider können wir den Workshop natürlich in der Podcast-Folge nicht praktisch durchspielen. Dennoch danke ich euch beiden für die ersten Einblicke, die sicher einige Zuhörerinnen neugierig gemacht haben. Aber ich habe noch eine abschließende Frage zu dem Workshop. Die Bundesfahrstelle ist ja nicht nur in der politischen Bildung im schulischen Bereich aktiv, sondern auch vermehrt in der außerschulischen politischen Bildung. Würde denn der Workshop auch in diesem Bereich umsetzbar sein?
Ja, definitiv. Und er ist sozusagen auch umsetzbar, nicht nur konjunktiv, sondern auch in der Realität, weil wir ihn auch einmal mit einer Theatergruppe, also in einem ja genuin außerschulischen Bereich durchgeführt und ausprobiert haben. Er ist ja von seiner Form her sehr offen, auch dadurch, dass kein Vorwissen notwendig ist, kann der auf andere Gruppen außerhalb des schulischen Kontexts wunderbar übertragen werden. Und so könnte ich mir vorstellen, ist es zum Beispiel für Jugendzentren interessant, den durchzuspielen, insbesondere wenn es Jugendzentren sind, die politisch aktiv oder zumindest politisch interessierte Jugendliche in ihren Gruppen haben. Und insofern ist es auf jeden Fall außerschulisch möglich. Das hatte ich ja vorhin auch kurz schon angesprochen, was unseren Ansatz angeht. Also wir haben keinen spezifischen Fokus auf die Schule und dementsprechend kann auch der Workshop in anderen Bereichen durchgeführt werden.
Zum Abschluss der heutigen Folge würde mich ein kleiner Ausblick interessieren. Welche Ideen und Projekte der politischen Bildungsarbeit sind denn demnächst geplant, ohne dass wir hier natürlich zu viel vorwegnehmen wollen? Denn wir müssen natürlich alle noch die aktuelle Corona-Pandemie bedenken und die erschwert natürlich auch die Umsetzung von politischer Bildungsarbeit.
Ja, wir planen ganz viel für dieses Jahr. Und zwar zum einen einen Workshop zur Schüler- und Lehrlingsbewegung, die ihren Ausgangspunkt auch rund um 68 hatte. Also das heißt, da haben wir einen stärkeren Lebensweltbezug der Schülerinnen und Schüler. Dann wird es zwei Planspiele geben, die sich mit dem Thema der Gentrifizierung auseinandersetzen. Und ein Online-Escape-Game zum Thema Radikalisierung. Und genau, wir werden alle diese genannten Methoden selber durchführen und dabei evaluieren mit qualitativen und quantitativen Methoden und werden dann nach dem Abschluss der Auswertung auch noch Änderungen vornehmen, das Ganze noch anpassen und optimieren. Und dann soll alles so aufgearbeitet werden, dass es eigenständig umsetzbar ist für Lehrerinnen und Lehrer und politische Bildnerinnen und Bildner. Wir werden das Ganze dann auch in Fortbildungen für Multiplikatorinnen anbieten. Wir werden unsere Ergebnisse in Forschungsrunden besprechen. Das heißt, wir freuen uns zum einen über Schulklassen oder außerschulische politische Bildungseinrichtungen, die Interesse hätten, an diesen Methoden teilzunehmen. Also die können sich sehr, sehr gerne bei uns melden. Da freuen wir uns drüber, bei denen wir das dann ausprobieren können. Zur Corona-Pandemie. Wir entwickeln alles dieses Jahr so, dass es vollständig online durchführbar ist. Das heißt, wir haben die Planspiele, Workshops auch so, dass die Schülerinnen und Schüler zu Hause sind und wir auch und wir alles eben mit digitalen Plattformen unterfüttern, aber auch analog in Präsenz durchführbar. Präsenz bedeutet für uns aber auch, dass wir mit digitalen Tools arbeiten. Genau, das heißt, wir sind gerade ganz gut aufgestellt mit Hinblick auf dem, was da jetzt noch kommen mag. Und wir finden es darüber hinaus wichtig und auch gewinnbringend für uns, in den Austausch mit anderen politischen Bildnerinnen und Bildnern in dem Bereich zu kommen und auch mit Forscherinnen und Forschern und diese auch gemeinsam an einen Tisch zu bringen, also Praxis und Forschung. Und deshalb bieten wir neben Fortbildungen dann auch immer wieder Fachaustausche an, in denen wir uns vernetzen und in den gemeinsamen Austausch gehen. Wir werden im März jetzt auch einen Fachaustausch über Herausforderungen in der Bildungsarbeit im Bereich linke Militanz mit Aktiven in diesem Bereich machen.
Vielen Dank, Anne-Kathrin und Birgit, für eure ausführlichen Antworten. Sicherlich sind noch einige Fragen offen geblieben, aber wie ich zum Beginn schon angekündigt hatte, soll diese Folge ja nur der Einstieg sein in eine kleine Reihe des Podcasts zur politischen Bildungsarbeit im Bereich der linken Militanz. In der nächsten Folge wollen wir uns dann ausführlich mit Herausforderungen, Problemen und auch Fragen der Stigmatisierung in der politischen Bildungsarbeit im Bereich Links beschäftigen. Wir hoffen, es hat Ihnen, liebe Zuhörerinnen, gefallen und Sie konnten auch einiges Neues erfahren über die politische Bildungsarbeit in unserem Themenbereich. Sollten Sie noch Fragen oder Kritiken haben, freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen an kontakt@linke-militanz.de. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das Gespräch stellte keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen allein die Autorinnen die Verantwortung.